Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 at Home. Es ist Freitag, der 10. April um 14.08 Uhr. Mein Name ist Boris Batscheider. Wir haben bereits in diesem Podcast mit einer Soziologin gesprochen darüber, was die Corona-Krise mit der Gesellschaft macht. In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie belastend kann es für Individuen sein? Die Stichworte sind Einsamkeit, Angst vor Infektionen und generell psychisches Wohlbefinden in Zeiten der Isolation. Dazu habe ich gesprochen mit Winfried Pollmann, Erstpsychologe aus Kempten im Allgäu.
M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Herr Pollmann, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich nehme an, Sie sind auch im Homeoffice wahrscheinlich, sitzen zu Hause. Schön, dass wir zusammengefunden haben.
Ja, guten Morgen, Herr Batscheider. Genau so ist es. Ich sitze jetzt hier in meinem Büro im sogenannten Homeoffice.
Sie sind Psychologe aus Kempten im Allgäu und Sie haben mir im Vorgespräch schon mal gesagt, dass Ihre Berufssituation etwas Besonderes ist, weil Sie gleichzeitig fest angestellt und trotzdem frei noch arbeiten. Möchten Sie vielleicht vorab kurz erläutern, was Sie konkret machen und wie sich das gestaltet?
Ja, im Konkreten sieht es so aus, dass ich hauptberuflich bei einer Verwaltung tätig bin und freiberuflich im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie beziehungsweise Rechtspsychologie tätig bin. Das sind Tätigkeiten, die einerseits mit Unterrichten oder Seminaren bewältigt werden und auf der anderen Seite erstelle ich Gutachten. Ja, und da bin ich also freiberuflich momentan komplett eingeschränkt. Viele Seminare wurden abgesagt oder zumindest verschoben. Und somit hatte ich Gelegenheit, eben mich mit Kollegen zu vernetzen, um zum Beispiel über die BDP Corona-Hotline für Sprechstunden für jedermann zur Verfügung zu stehen. Und auf der anderen Seite arbeiten auch im Kollegenkreis, gerade über den Berufsverband des Bundesverbands der deutschen Psychologinnen und Psychologen, BDP, daran, der Bevölkerung möglichst viele Hilfestellungen anzubieten, wie zum Beispiel auch mit Merkblättern und ja, Podcasts und Videosprechstunden und sonstige Veröffentlichungen und eben auch unser gesamtes Fachwissen in die gesellschaftliche Diskussion und Beratung mit einzubringen.
Zum Thema Einzelberatung kommen wir gleich nochmal, aber Sie haben auf der Website Ihrer Praxis gesehen, habe ich gesehen, eben auch das Thema psychologische Begutachtung. Das ist ein Bereich, der bricht, nehme ich jetzt mal an, aktuell komplett weg in Ihrem Berufsalltag.
Ja, genau. Also da haben wir auch ganz große Probleme, erstens die Kontakte herzustellen, auch die notwendige Vorgehensweise einzuhalten. Datenschutzrechtliche Dinge müssen geklärt werden, wenn wir das Ganze über Fernverfahren machen, wie eben Skype oder sonstige Telefonate, beziehungsweise können irgendwelche Treffen gerechtfertigt werden in der aktuellen Situation mit Ausgangsbeschränkungen? Absolut nicht. Da ist momentan viel Klärungsbedarf. Es finden auch viele Abstimmungen im Kollegenkreis statt, wie wir das bewerkstelligen können. Es gibt auch sehr viele Angebote mittlerweile von entsprechenden Softwarefirmen. Also da orientiert sich, sage ich mal, der Markt gerade neu und viele Kollegen und Kolleginnen bieten auch Videosprechstunden und derartige Formate an. Sie haben da schon viel Vorarbeit geleistet und die bewährt sich natürlich jetzt. Für meinen persönlichen Bereich bin ich jetzt noch in der Findung, wie ich mit solchen Situationen umgehen kann. Da habe ich natürlich momentan die vorteilhafte Lage, dass ich eben noch über ein festes Einkommen verfüge.
Aber Skype und Videosprechstunden sind ein gutes Stichwort. Bieten Sie das selbst auch schon an oder heißt Findungsphase, da wird noch ausbaldowert, wie sowas vielleicht aussehen könnte?
Gut, ich arbeite daran, das anbieten zu können. Momentan habe ich also außer telefonische Sprechstunden noch keine Anfragen gehabt. Ich denke, es wird auf jeden Fall in diese Richtung gehen. In der Vergangenheit habe ich auch im Bereich Change Management und Organisationsberatung, insbesondere in der öffentlichen Verwaltung, Seminare zu Themen der Digitalisierung gehalten. Von daher bin ich mir durchaus bewusst, dass wir hier den angestoßenen Prozess des E-Governments und eben auch der Digitalisierung gerade durch diese Krise enorm vorantreiben werden. Und es ist mit Sicherheit eine gute Alternative, um ja Situationen wie die aktuelle in Zukunft auch bewältigen zu können oder mit anderen Formaten die alltäglichen Arbeiten und Gespräche beziehungsweise Koordinationserfordernisse zu bewältigen. Und sind damit sicher auch viele Synergien verbunden. Fallen vielleicht Reisetätigkeiten und Leerlaufzeiten, die eben mit Wegezeiten verbunden sind, weg. Man kann viele Termine besser koordinieren, Personen leichter zusammenschalten. Da gibt es viele positive Seiten. Was wegfällt, ist vielleicht auch der bisher gewohnte persönliche Kontakt vom Handschlag bis zur Beobachtung der nonverbalen Äußerungen, die auch in der Vergangenheit oder immer noch oder grundsätzlich eine große Rolle für unsere menschliche Kommunikation spielen.
Und damit nehmen Sie meine nächste Frage schon ein bisschen vorweg. Ist das ein großes Problem, mit dem Sie sich beschäftigen, wenn Sie zum Beispiel Online-Termine jetzt vorbereiten wollen, dass eben der persönliche Zugang zu Patientinnen und Patienten fehlt? Oder andersrum gefragt, wie viel im Vergleich zu einem normalen, vielleicht Besprechungstermin oder einer normalen therapeutischen Sitzung, wie viel kann ein digitales Gespräch leisten?
Dazu muss ich vorwegschicken, ich bin nicht im psychotherapeutischen Bereich tätig. Ich habe eben Klienten und Klientinnen, die Beratung suchen in Bereichen wie Organisations- oder Arbeitspsychologie beziehungsweise im Bereich der Gesundheitspsychologie. Mein Kundenkreis ist mir meistens über längere Zeiträume bekannt, so dass man hier an Erfahrungen anknüpfen kann, an Themen, die sich praktisch als roter Faden durch unsere Berater-Kunden-Beziehung ziehen. Von daher ist ein Telefonat eine gute Alternative in der jetzigen Situation. Und ich habe da auch einige gute Erfahrungen gemacht und Homeoffice auch in meinem hauptberuflichen Bereich läuft eigentlich sehr gut, weil Anknüpfungspunkte zur bisherigen Arbeit hier aufgrund der bisher schon genutzten digitalen Möglichkeiten vorhanden sind. Also die Infrastruktur ist eigentlich gegeben. Wir breiten sie jetzt nur aus und wenden sie auf neue Felder an.
Kommen wir mal von Ihrer Funktion auf die andere Seite, auf die Seite der Patientinnen und Patienten, vielleicht auch der möglichen Patientinnen und Patienten. Ein großes Thema in der Corona-Krise ist das Thema Angst. Viele Menschen haben große Angst vor dem Virus, vor möglicher Ansteckung etc. Und dazu stellt sich mir die Frage, diese Situation ist für alle neu, also auch für Sie als Profi, der sich mit solchen Thematiken beschäftigt. Wie kann man Menschen Angst vor etwas nehmen, was nicht hinreichend erforscht ist aktuell?
Nun, zunächst, Angst ist eine ganz normale menschliche Emotion und Reaktion. Ängste sind evolutionär wichtig. Sie fokussieren unsere Wahrnehmung auf Problemlagen. Wichtig ist, Ängste auch ansprechen zu können. Und und wenn wir gerade aus unserer aktuellen Beobachtung heraus erreichen mich auch Anrufe von Mitmenschen, die eben gerade in der Quarantäne enorme Ängste ausgebildet haben, wie das weitergehen soll. Und um es kurz zu machen, die Rückmeldung nach solchen Gesprächen ist immer, es war gut, drüber zu reden. Also diese Ängste, Emotionen, die damit verbunden sind, zunächst einmal wahrzunehmen, auch darüber zu sprechen, sie zu verbalisieren und zunächst einmal anzunehmen, weil Emotionen und gerade die prägen ja auch Angstgefühle, können enorm intensiv auf unser aktuelles Empfinden einwirken, aber sie lassen über die Zeit nach. Und das zunächst Zulassen der Angst ist der erste Schritt, um Ängste wieder abzubauen. Sie lassen wieder nach. Und ja.
Aber den zweiten Schritt, eben das Abbauen, kann man den schon angehen, nach dem, was man eben weiß über die Situation oder die ja dann wahrscheinlich auch Ursache vieler Ängste ist? Oder ist das was erstmal noch aussteht und man muss erstmal annehmen und abwarten, genau, also, wie sich ja, die medizinische Lage
entwickelt? Jeder Mensch ist individuell verschieden. Jeder hat andere Sozialisationserfahrungen. Es gibt Menschen, die machen vieles vielleicht mit sich aus, die können sich zurückziehen und abschalten. Andere Menschen sind enorm sozial orientiert, suchen Nähe, Umarmungen, das Gespräch. Zwei Freundinnen, die sich vielleicht immer austauschen über alle ihre Ängste und Freuden, die sind vielleicht plötzlich durch diese Situation voneinander getrennt, können nicht in der gewohnten Weise ihre Bewältigung spielen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber nach dem Annehmen ist es vielleicht einer der Schritte, die Ängste zu benennen, das Wissen darüber vielleicht auch mal zu rekapitulieren, weiter Szenarien aufmachen, was denn im Worst Case passieren kann oder was in der Vergangenheit vergleichbar an Angstniveau erlebt wurde und wie dieses bewältigen wird, in die Vergangenheit zurückblenden, über positive Bewältigungsszenarien reden, auch sich überlegen, wie es in einem Jahr aussehen könnte, wenn alles gut gelaufen ist. Auch mal bewusst abschalten, also Nachrichten verfolgen in Corona-Zeiten kann sehr leicht Ängste weiter ausweiten, Befürchtungsszenarien katastrophieren. Es ist ganz wichtig, in diesen Zeiten informiert zu sein, aber es ist auch wichtig, Medienpausen einzulegen, einfach mal diese schlechten Nachrichten auszublenden, herunterzukommen, abzulenken, vielleicht ein Buch zu lesen, das vielleicht heiter ist, oder Musik zu hören, seine Lieblingsstücke vielleicht sich anzuhören, zu entspannen oder telefonieren mit Freunden, Bekannten, Verwandten. Videochats sind ja natürlich auch sehr gut, was auch ganz, sehr, ganz wichtig für Kommunikation ist, dass wir nicht nur Stimme hören, sondern auch Mimik, Emotionen gegenüber wahrnehmen können. Ja, und letztendlich gibt es eine ganze Palette von Entspannungsmöglichkeiten, vom autogenen Training oder Yoga oder Meditationen. Da hat jeder vielleicht schon seine eigenen Erfahrungen. Auch Sport, zum Beispiel Gymnastik oder das Spazierengehen ist ja nach wie vor möglich, kann hier Entlastung schaffen.
Ein anderes großes Thema, was in der öffentlichen Debatte steht, und das aber auch schon vor der Corona-Krise, ist das Thema Einsamkeit. Gab es in den vergangenen Jahren auch zahlreiche Studien zu, zum Beispiel letztes Jahr eine der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die besagen, viele Menschen fühlen sich einsam. Die Bundesregierung hat letztes Jahr Zahlen veröffentlicht, dass knapp 10% der 45- bis 84-Jährigen sich einsam fühlen. Und eben die Studie der BZGA, dass vermehrt Senioren sich einsam fühlen. Jetzt sind wir in einer Zeit, in der soziale Isolation ein großes Stichwort ist. Jetzt habe ich in der Recherche schon gelernt, die Begriffe Isolation und Einsamkeit sind voneinander zu trennen. Aber erwarten Sie vielleicht dennoch, dass es da Wechselwirkungen gibt und vielleicht vermehrt Probleme mit Einsamkeit gibt?
Also ein Phänomen, das ich über die Jahre jetzt beobachtet habe, die zunehmende Digitalisierung, das Verlagern der sozialen Aktivitäten in soziale Medien führt natürlich dazu, dass wir relativ häufig Kontakt mit Interaktionspartnern haben. Das Problem ist, dass diese, ja, zum Beispiel, es wird immer wieder erwähnt von in meinen Gesprächen, dass früher Verabredungen eingehalten wurden, dass es einfach relativ vorhersehbar war. Und heutzutage ist es oft so, dass Verabredungen, zumindest bis vor Corona-Zeiten, plötzlich umdisponiert werden, dass zwar Kommunikation da ist, aber sobald der Hörer aufgelegt wird, der Chat beendet wird, fühlt man sich wieder allein. Man ist praktisch virtuell im Kontakt, aber so das rein körperliche und dieses wirklich individuell auf zwei Personen bezogene Beziehungen, die scheinen mir grundsätzlich problematisch werden zu können. Wobei es natürlich da sehr große Varietät gibt. Und gerade jetzt, wo wir verstärkt auf Methoden der Digitalisierung der sozialen Netzwerke zurückgreifen müssen, um diese notwendigen Isolationsmaßnahmen zur Eindämmung des Ansteckungsrisikos, um eben auch die Pandemie entsprechend bewältigen zu können, zurückgreifen. Da fallen diese familiären Kontakte für Senioren weg. Die Risikogruppe muss viele Einschränkungen in Kauf nehmen. Enkelkinder können nicht mehr singen. Gerade diese Beziehung junger Menschen zu den Alten oder zu den Senioren, Seniorinnen, sind ja sehr mit Lebensfreude verbunden. Und die fallen weg. Also diese Verluste, die bewältigt werden müssen im Sinne des großen Ganzen, da ist es wichtig, denke ich, den Kontakt in jeder Möglichkeit zu halten, durch Anrufe, durch Videochats, was möglich ist, vielleicht auch Briefe schreiben oder eben über Sicherheitsabstand kommunizieren. Ja, also das Thema Einsamkeit in modernen, komplexen Gesellschaften ist ein zunehmendes Phänomen, das mit Sicherheit nach wie vor im Fokus unserer psychologischen Tätigkeit steht, aber auch im Fokus von gesellschaftlichen Prozessen stehen muss, wie die organisiert werden können oder wie die Gesellschaft welche Lehren Gesellschaft jetzt aus dieser Situation ziehen kann, um vorzubeugen, vielleicht auch wieder mehr persönliche Begegnungen, auch so widersprüchlich das in der jetzigen Lage klingt, zu ermöglichen. Ja. Aber ich denke, es gibt auch unheimlich viele private, auch von Vereinen oder karitativen Einrichtungen getragene Aktionen, wo sehr viel Gemeinschaft stattfindet, wo auch sehr viel einsame Menschen aus ihrer Isolation herausgeholt werden können und das auch tagtäglich praktiziert wird.
Sie haben gerade schon das Thema Ausgangsbeschränkungen angesprochen. Da wird auch darüber viel diskutiert, wie lange die weitergehen zum einen und zum anderen, das ist eher wahrscheinlich eine soziologische Frage, aber wie lange die tragbar sind für die Gesellschaft. Aber projizieren wir das doch mal auf das Individuum, weil der Mensch ist ja dann so, nachdem wie das klingt, doch irgendwo auch ein Herdentier, um dieses Bild zu bemühen. Wie lange sind so Ausgangsbeschränkungen, wie wir sie gerade erleben, für den Einzelnen tragbar?
Ja, also da möchte ich jetzt auf eines hinweisen. Wichtig ist, dass die Maßnahmen für den Einzelnen sinnvoll erscheinen. Dass er auch klar wahrnehmen kann, wie wichtig sein Verhalten für das große Ganze ist. Je mehr Sinngebung in den Maßnahmen steckt, desto mehr Identifikation mit der Maßnahme und desto länger kann man diese aufrechterhalten. Wenn das Ganze nur repressiv durch den Staat durchgesetzt wird, mit allen verfassungsrechtlichen Bedenken, die da herrschen, dann wird es Widerstand geben. Und wenn man auch nicht nachvollziehen kann, ich meine, der Virus ist erst einmal unsichtbar. Für viele Leute ist das Geschehen, das in Intensivstationen stattfindet, nicht einsehbar. Das Ganze läuft über die Medien ab, aber wenn diese Betroffenheit fehlt, dann ist es schwierig, die Maßnahmen aufrechtzuerhalten, wenn es als Willkür, als Einschränkung der persönlichen Freiheit. Auf der anderen Seite, wenn Informationen über die Perspektiven da sind, wie es weitergeht, also Ängste abgebaut werden, dass es ewig so sein könnte, dass ja auch die Existenzängste, die müssen ja auch jetzt hier mit verarbeitet werden. Je länger die Wirtschaft stillsteht oder Bereiche der Wirtschaft stillstehen, desto mehr stellt sich auch die existenzielle Frage. Und da wird ja auch von Seiten, also eigentlich von allen beteiligten Seiten an Szenarien gearbeitet, um diese Perspektiven zu konkretisieren, auch mit Hilfen, auch mit Möglichkeiten, wie sie bewältigt werden können.
Das Thema, wie ist das Ganze einsehbar und nachvollziehbar, darauf will ich auch noch kommen, und zwar auf einem bisschen persönlicheren Ansatz. Das schließt auch nochmal zurück zum Thema Angst, nämlich, dass viele verschiedene Gruppen, viele verschiedene Personen die Situation unterschiedlich wahrnehmen. Also es entstehen super viele unterschiedliche Realitäten zu dem Thema Corona-Krise. Dadurch, dass sie eben so neu ist und niemand bisher gesehen hat. Jetzt nehmen wir mal ein fiktives Beispiel. Das sind jetzt Bruchstücke, die ich als Person so in meinem Umfeld, egal wie nah oder fern, jetzt wahrgenommen habe. Aber sagen wir, ich bin ein junger Mensch, Anfang 20, und ich habe Menschen um mich herum, sagen wir, zum Beispiel die Oma, die von der Familie fast schon genötigt werden musste, in Isolation zu gehen, und die Aussagen trifft wie, ja, ich habe den Zweiten Weltkrieg überlebt und die Nachkriegszeit, was soll mir das Virus noch tun? Dann habe ich vielleicht meine Eltern, die Angst haben, Angst um eben die Oma, um ihre Kinder, vielleicht auch um ihre Jobs. Und dann habe ich als junger Arbeitnehmer vielleicht noch einen Chef, der das Ganze aus einer wirtschaftlichen Perspektive sieht und sich möglichst schnell eine gewisse Normalität wieder wünscht. Wie kann ich jetzt, wenn all diese unterschiedlichen Wahrnehmungen anderer Menschen, die mir nahestehen, auf mich einprasseln, wie kann ich damit umgehen?
Ja, also zunächst aus Ihrer Perspektive mit all diesen verschiedenen Anforderungen des sozialen Zusammenlebens oder des beruflichen, da haben Sie ja natürlich zu jeder Personengruppe andere soziale Rollen, die Sie spielen. Es wird nicht gelingen, in einer konsistenten Verhaltensweise alle Anforderungen zu erfüllen. Sie müssen da versuchen, das Machbare anzugehen. Vielleicht kann man die Oma, die jetzt hier auf ihre Erlebnisse des letzten großen Weltkriegs erinnert und sagt, da ging es auch weiter und so, nach diesen totalen Katastrophen ging es wieder aufwärts, auch vielleicht zu erreichen, dass sie hier jetzt einfach persönlich betroffen ist, wenn jetzt eben ihr Gesundheitszustand angegriffen wäre und sie tatsächlich diese Infektion hätte, dann wäre das eben katastrophal, gegebenenfalls für ihren Gesundheitszustand. Wenn sie jetzt eben diese Einsicht herstellt, das ist das eine. Auf der anderen Seite, Arbeitgeber sind natürlich daran interessiert, dass das Unternehmen in der Regel, das Privatwirtschaft organisiert ist, auch diese Einnahmeausfälle überlebt. Hier gibt es Instrumente des Staates, die angewendet werden. Und dann gibt es Dinge, die können Sie nicht beeinflussen, und die müssen Sie in diesen Bereichen jetzt einfach mal hinnehmen und abwarten können. Also Frustrationstoleranz ist hier ganz wichtig auf der einen Seite. Also ich sage mal, das kann man vielleicht auch so aus dem Gelassenheitsmantra, Dinge, die man ändern kann oder die man jetzt hier aufgrund seiner Möglichkeiten kurzfristig im Kleinen ändern kann, die anzugehen, und die großen globalen Dinge, die man jetzt nicht beeinflussen kann, die auf einen aber nachhaltig einwirken, die muss man letztendlich erst einmal versuchen hinzunehmen. Und sich auch klar sein, dass man eben bestimmte Situationen nicht ändern kann, die aushalten muss. Und je bewusster man sich ist, dass es einfach jedem so geht, dass es nicht immer diese klare Linie gibt für jede Situation, eine Musterlösung, die zum gewünschten Ziel führt, sondern dass es eben eine mannigfaltige Varianz an Erfolgen und Misserfolgen, die man jetzt aus seinen persönlichen Zielvorstellungen generiert, gibt und letztendlich Akzeptanz und Aktivität im Gleichgewicht versucht anzuwenden.
Okay, dann noch kurz raus aus dem fiktiven Beispiel jetzt wirklich zu meiner Wahrnehmung als Moritz Batscheider. Mir geht's so, dass ich persönlich irgendwo genervt bin durch diese ganzen unterschiedlichen Spekulationen, Wahrnehmungen um mich rum, teils professionelle, teils non-professionelle Theorien zur Situation etc. Und das, so ist meine Wahrnehmung, dazu führt, dass ich mich ein bisschen verweigere. Zum einen der Konversation und eben viele, viele Telefonate, Skype-Gespräche und so nicht führe. Und zum anderen auch der Information, dass ich persönlich aktuell keine Lust habe, mir zum Beispiel den Corona-Podcast von dem Herrn Drosten anzuhören oder so, sondern dass ich mir vielleicht das anschaue, was aktuell für mich relevant ist, aber mich dem Rest irgendwo ein bisschen verweigere. Ist das ignorant oder ist das eine gewisse Form von Schutzhaltung?
Ja, also das habe ich auch in meinen Ausführungen schon dargelegt. Ab und zu braucht man einfach eine Medienpause, auch eine Informationspause. Und ich sage immer, also gerade im Bereich Gesetzgebung oder so, man muss immer schauen, was ist verhältnismäßig, was will der Gesetzgeber, was will jetzt die Regierung, was will die Exekutive mit dieser Maßnahme, mit diesen Maßnahmen erreichen und was ist meine Aufgabe darin. Wenn Sie auf dieses Niveau runterbrechen und für sich eine Handlungsmöglichkeit sehen und die konsequent verfolgen, weil sie die richtig finden, dann ist es auch ganz gut, abzuschalten und sich auch Diskussionen zu verweigern, weil eine gesellschaftliche Hysterie mitzumachen ist. Es ist wie wenn eine Großveranstaltung Massenpanik ausbricht und jeder in eine Richtung losrennt, ohne zu wissen, was los ist, sondern einfach, weil jeder drüber redet oder weil jeder in diese Richtung geht, mitmacht. Also in größeren Diskussionsrunden haben wir ja oft das Phänomen, dass nicht mehr unbedingt Neues zur Sache berichtet wird, sondern dass jeder nur seinen Senf dazugeben möchte, um das mal so salopp auszudrücken. Ein früherer Chef von mir sagte immer, ja, es wurde alles gesagt und nicht von jedem. Und dieses Phänomen beobachten wir. Die Leute können sich nicht mehr an ihren normalen Treffpunkten live treffen und nutzen natürlich jetzt viele Möglichkeiten, um selbst irgendwelche Informationen über Facebook, über Twitter oder sonst wie zu verbreiten. Jeder möchte irgendwie einen Teil beitragen, aber es ist halt irgendwo, und unsere Wahrnehmung läuft voll und dann müssen wir einfach abschalten. Der Schlaf, den wir innerhalb von 24 Stunden benötigen, hat ja auch diese Funktion des Abschaltens, des Runterkommens, des Verarbeitens, des Erholens. Und Erholungsphasen sind in dieser Zeit ganz, ganz wichtig.
Dann ganz zum Schluss noch kurz ein kleiner Ausblick, weil Sie auch schon mehrfach erwähnt haben, man muss ab und zu auch drüber nachdenken, was ist denn danach, und auch jede Krise geht vorbei. Ein spannender Punkt, da bin ich drauf gekommen, weil ich es auch mitbekommen habe von Bekannten, dass die Leute sich an bestimmten Details aufreiben. Zum Beispiel wurde mir erzählt, Menschen haben einen Film gesehen, in dem große Menschenansammlungen waren jetzt vor ein paar Tagen und haben sich irgendwie gegruselt, ob der Realität vor der Haustür, wo das halt eben einfach nun mal nicht stattfinden kann. Oder man hört zum Beispiel in dem Podcast, den ich schon angesprochen habe, dem Corona-Update von dem Herrn Drosten, dass er schon seit 10 Jahren kein Bier mehr aus einem Glas trinkt. Kann es sein, dass es vielleicht nach der Krise einen Anstieg im Bereich der Zwangsstörungen geben kann?
Also Zwangsstörungen können sich grundsätzlich immer ausbilden und ist das Händewaschen, wie man es jetzt wirklich extrem ausüben und auch die Hygienevorschriften, die sich viele selbst auferlegen, die führen mit Sicherheit in manchen Extremen vielleicht zu einer Zwangsstörung, die dann aufrechterhalten werden über das Ende der Krise und auch über Jahre hinaus. Grundsätzlich denke ich, es wird sich wieder normalisieren. Wir werden andere Probleme haben. Für viele ist es noch nicht klar, für niemand ist es eigentlich klar, wie es wirklich dann weitergeht mit wirtschaftlichen Auswirkungen, mit Rezessionen und dergleichen. Aber ich denke, gerade wir als Menschen und menschliche Gesellschaft haben so viele Möglichkeiten, aus Krisen wieder herauszukommen. Und gerade dann die Krisen, also wenn jetzt eben Probleme gelöst werden müssen, dafür ist ja eigentlich unser menschlicher Verstand und unsere sozialen Fähigkeiten ideal ausgelegt. Und deswegen sehe ich auch viel Positives, was sich entwickeln wird. Ob das jetzt der Umgang ist mit den nervenden Nachbarn und am Schluss das Wissen, dass man es bewältigt hat, oder ja, dieses Missachten des Versammlungsverbots oder eben auch in bestimmten Jugendkreisen, da hängt es natürlich, dieses Verhalten, oft auch damit zusammen, dass hier gerade auch so eine Sturm- und Drangphase von diesen Personenkreisen erlebt wird. Und die sind natürlich aufgrund ihrer aktuellen Gefühlslage, die auch hormonell bedingt ist, einfach auf Konfrontation gewusst. Und wenn man dann solche Einzelszenen überfokussiert, und das ist auch ein Phänomen der Wahrnehmung in Krisenzeiten, das, was man erwartet, dass was schief läuft und dass sich Leute falsch verhalten, das wird gesucht. Und die Millionen positiven Beispiele, die fallen ja nicht auf, weil die sind unterhalb der Wahrnehmungslinie. Also die sind nicht salient, dass wir stützen uns auf das Negative, und das wird dann mit den heutigen Möglichkeiten geteilt, und dadurch entsteht unter Umständen auch eine verzerrte Wahrnehmung. Und dessen muss man sich bewusst sein. Man muss sagen, okay, das sind Einzelfälle, aber ich schaue mal in meinem persönlichen Umfeld, da läuft es im Großen und Ganzen gut. Ein, zwei Nachbarn habe ich vielleicht, die den 2-Meter-Abstand immer mal wieder nicht einhalten, weil sie in Gedanken und so weiter sind. Da muss ich Toleranz zeigen oder vielleicht rechtzeitig sagen, Moment, bitte Abstand halten oder solche Dinge. Gerade beim Einkauf oder so ist das ja mittlerweile eingeübt worden. Aber gut, ich bin eigentlich optimistisch, dass wir diese Krise überstehen und dass auch Zwangsstörungen sich auf ein normales Niveau einpendeln werden. Und ja, Zwangsstörungen sind Phänomene, die auch unter Normalbedingungen entstehen. Die sind natürlich im sozialen Umfeld, in der Sozialisation des Individuums auch ausgemacht. Und ja, die Umwelt, die wir jetzt erleben, triggert vielleicht manche Entwicklungen, aber es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Und ja, insgesamt denke ich, die Einsicht in die Notwendigkeit der jetzigen Maßnahmen ist wichtig, um diese gut durchstehen zu können, abschalten können, entspannen und auch eine optimistische Sicht in die Zukunft zu haben und ja auch die sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten und vielleicht auch die Themen auf andere Lebensthemen zu lenken und nicht nur immer diese Krise im Fokus zu haben. Also dass es nur noch die Krise gibt. Das Leben geht trotz allem weiter und muss weitergehen. Und ja, das funktioniert, denke ich, auch. Wir haben unheimlich viel Organisationsmöglichkeiten in unserem Land. Wir sind weit entfernt davon, dass wir haben überhaupt keine chaotischen Zustände bisher erlebt. Und ich denke, wir können das als Gesellschaft schultern.
Also kann man vielleicht festhalten, aus einer medizinischen Krise muss keine psychologische Krise werden.
Ja, also aus der medizinischen Krise resultieren psychologische Beanspruchungen. Und es geht darum, diese Beanspruchungen, diesen Beanspruchungen zu begegnen und versuchen, die Ressourcen, die wir zur Bewältigung dieser Anforderungen, dieser stressenden Faktoren benötigen, auch in dieser Zeit zu generieren und auf unsere Reserven zurückzugreifen, eben auf unseren auf unsere Erfahrungen, auf unser Können, auf unser Wissen, auf unsere sozialen Netze, auf unsere Möglichkeiten, um eben die Krise ohne langfristige psychologische Schäden überstehen zu können. Und das ist genau das, was wir letztendlich mit Stressmanagement auch umschreiben können. Jeder Mensch hat intuitiv Stressmanagement, das er betreibt. Und es gibt viele Kurse, die man belegen kann. Es gibt viele Ratgeber darüber. Das Thema ist gesellschaftlich sehr salient, sehr, sehr präsent in den, gehen Sie mal die entsprechenden Verlagsangebote durch, Lebenshilfe und so. Das sind sehr viele Bereiche, wo es eben immer um spezielles Stressmanagement geht, um Belastungsmanagement. Ja, da ist die Psychologie gefragt. Da gibt es unheimlich viele Kollegen und Kolleginnen, die entsprechend publizieren, die Dienstleistungen anbieten, die Politikberatung machen und auch die ganzen Stäbe der Politik und der Verwaltungen, die orientieren sich auch an diesen Prinzipien und Möglichkeiten.
Dann wäre es das von meiner Seite und ich sage vielen Dank, Winfried Pollmann, für dieses Gespräch und für Ihre Zeit.
Ja, Herr Batscheid, ich danke Ihnen für dieses spannende Interview. Alles Gute.
M94.5 to go.